Während das Bewusstsein für die Notwendigkeit von Restitution in früheren Kolonialmächten wie zum Beispiel Deutschland, Frankreich, Belgien oder auch die Niederlanden erst seit ein paar Jahren eine breitere Öffentlichkeit erreicht hat, gibt es die Restitutionsdebatte jedoch schon deutlich länger. In afrikanischen Ländern wird schon seit Jahrzehnten, wenn nicht gar länger, für Restitution und entsprechende Entschädigung gekämpft. Spätestens seit den 60er Jahren, als viele afrikanische Länder ihre Unabhängigkeit erlangten, aber auch schon früher. Können Sie uns kurz zu den Anfängen zurücknehmen, gerne auch am Beispiel von Togo? Wann und wie zeigte sich das Bewusstsein erstmals dafür, enteignete Kunstwerke und Kulturschätze zurückfordern zu wollen?
Also man muss dazu sagen, dass dieses Bewusstsein schon länger war, während sogar der Kolonialzeit. Aber deutlicher wird das mit dem ersten Beispiel, das ich hier nennen kann, aus Liberia. Und das ist sehr interessant, dass wir gerade in Halle sind, denn in diesem Fall ist ein Herr Schomburg mit dabei, der ein Kultstein aus Liberia nachweislich unrechtmäßig mitgenommen hat nach Hamburg, wo der damalige Generalkonsul von Liberia im Namen von Massakwa dann vehement dagegen protestiert hat. Es wird hinterher eine sehr große diplomatische Auseinandersetzung werden. Fakt ist, das ist schon in der Weimarer Republik, dieser Fall mit Schomburg, von dem hier der Nachlass auf der Burg Querfurt hier zusammengetragen wird. Denn die Familie kommt ja auch aus Querfurt, ist schon ausgewiesen seit etwa dem 17. Jahrhundert hier aus der Region. Also das ist sozusagen auf deutschem Boden, wo man das Gefühl hat, dass es gar nicht so möglich ist, dass man denkt, die deutsche Kolonialzeit wäre ja die kürzeste von allen, also knapp 30 Jahre, die wäre viel zu abrupt sozusagen zu Ende gekommen, dass man ja möglicherweise nicht viel zurückzugeben hätte. Wobei, wenn man jetzt vergleicht, jetzt die Informationen rauskommen, wir stellen fest, es gibt nicht so weniger in Deutschland als in den anderen Kolonialmächten, in Frankreich oder Belgien, die eigentlich eine längere koloniale Geschichte vorzuweisen haben. Das heißt, in Deutschland hat so eine Sammlungswut geherrscht, wo man in knappen 30 Jahren der kolonialen Erfahrung, direkten kolonialen Erfahrung, so viel zusammengetragen, mitgeschleppt, zusammengetragen hat. Und man hat alles mitgenommen, was man sich vorstellen kann. Also man kann sich das so vorstellen. Alles, Alltagsgegenstände wurden mitgenommen unter unterschiedlichen Bedingungen. Aber Fakt ist, was man jetzt heute findet, ist alles dabei. Sogar abgenutzt, abgetretene Sandalen habe ich schon mal im Bode-Museum gesehen, aus Tansania. Oder aus Togo. Hier das Königshaus in Mongo wurde geplündert von dem jungen Kolonialbeamten Gaston Thierry. Der nimmt viele Sachen mit. Ein Gewand, ein Königsgewand, das etwa 100 Jahre alt schon damals oder 300 Jahre, mindestens 100 bis 300 Jahre alt gewesen sein soll, zu der Zeit, wo Gaston Thierry dieses Gewand mit nach Deutschland nimmt, nachdem er das Haus geplündert hat und den König ins Exil schickt und der wird dort umkommen. Es gibt auch den anderen Fall, zum Beispiel das Haus, das Königshaus in Dahomey, also heute in Benin, in dem Land Benin, nicht in der Benin City von Nigeria, das ist die französische Kolonie jetzt, also Benin, das heutige Land. Dort 1897 wurde das Haus geplündert, das Königshaus in Dahomey wurde geplündert von den Franzosen. Und man hat, es gibt sogar Bilder davon, wie sie da sitzen mit den ganzen, mit der ganzen Beute aus diesem Haus. Man hat damals auch die königsrepräsentativen Sachen, Stühle und alles mitgenommen. Diese Sachen, die waren schon viel älter als 100 Jahre, als diese Kolonialherren oder diese Kolonialsoldaten diese Sachen mitnahmen. Das heißt, es wird auch heute oft argumentiert, die Leute hätten ja gar keine Möglichkeit, ihre Sachen irgendwie zu konservieren. Aber diese Sachen, die waren viel älter, als man sich vorstellen mag, in dem Moment, wo diese Sachen entwendet wurden. Also es ist sehr viel, was mit weggekommen ist, aber noch ein sehr empfindliches Teil oder Element von dieser Sammlung sind die, wie man es so schön, also wie ich toll finde in Leipzig am Museum, die reden nicht mehr von Menschenüberresten, sondern von Ahnen, also Schädel, Knochen und alles mögliche Körperteile, die mitgenommen wurden. Zum Teil wurden die Gräber entschändet, um diese Menschenteile mitzubekommen. Oder die Leute wurden entführt und umgebracht oder was auch immer. Und so sind die ihre Teile mit nach Deutschland gekommen. Teils sind das nur hier Schädel oder auch mehr. Also man kann sich wirklich vorstellen, ein Kollege von mir, der gerade in Hamburg arbeitet, berichtet sogar darüber, dass er in manchen Sammlungen noch Blutspuren an diesen menschlichen Überresten gefunden hat. Das heißt, sehr viel ist wirklich noch aktueller denn je. Es ist noch nie passiert, die koloniale Zeit, aus meiner Sicht. Wir haben gerade erst wirklich angefangen, diese Zeit aufzuarbeiten.
Wie ich eingangs schon erwähnte, wird eigentlich erst seit einigen Jahren hierzulande oder beziehungsweise in Europa die Debatte um Restitution in einer breiten Öffentlichkeit geführt. Ja, möchten Sie noch was ergänzen?
Ja, genau. Also es ist so geworden, weil der französische Präsident, jetzt der Macron, 2017 in Ouagadougou ausgerufen hat, ich möchte in Burkina Faso in den nächsten 5 Jahren, dass alle Voraussetzungen sozusagen geklärt sind, damit diese Restitution stattfindet. Es war so ein leises Sprechen, die Leute haben in Afrika oder woanders auch gesagt, wir möchten die Sachen haben. Also ein Beispiel, 1960, schon damals, haben die Leute gesagt, nee, wir haben hier zu viel von unseren Kulturschätzen irgendwo in den Depots, die sind noch nicht mal ausgestellt. Knapp 5-10% von den ganzen Sachen, die gesammelt wurden, sind hier ausgestellt. Das heißt, 90% sind in etwa irgendwo im Keller, im Dunkeln, wovon keiner so richtig weiß, was man überhaupt noch im Depot hat. Selbst die Museendirektoren wissen nicht alle ganz genau, was sie da haben. Also es ist so viel Wissen, es ist so viel Sachen, was da rumort sozusagen und wartet darauf, irgendwann wieder neu entdeckt zu werden. Also die Restitution zum Beispiel hier, es gab in den 1966 oder 65 in Dakar das sogenannte Festival des Arts Nègres. Das war auch so ein Versuch gewesen, unter der Präsidentschaft von Senghor, der war Dichter, gelehrter Philosoph, der ist später auch Mitglied der Französischen Akademie geworden. Und Senghor hat es auch mitversucht mit diesem Festival, dass man am Ende auch Kulturschätze afrikanischer Herkunft irgendwie zurück nach Hause holt. Was passiert ist, man hat nur Leihgaben gemacht. Man wollte diese Restitutionsforderung gar nicht ernst nehmen. Man hat es abgetan als illegitim oder und mit anderen wirklich dubiösen Argumenten abgeschlagen. Aber erst jetzt, nachdem Macron das gesagt hat und dann Félix Sarr und Benedikt Savoy in Berlin.
Sozialwissenschaftler Benedikt Savoy, Kunsthistoriker, die haben gemeinsam diesen Bericht erarbeitet.
Dann hat man sozusagen die Schleier weggenommen und endlich sozusagen den Weg bereitet, dass man ernster das Thema miteinander spricht. Am Anfang war das so belächelt und nicht ernst genommen.
Ja, genau. Eben dieser schon angedeutete Bericht, der eben erstmals so eine Bestandsaufnahme des kolonialen Erbes in den Museen anging und versuchte auch offenzulegen, was getan werden muss, um die Kulturgüter zurückzubringen. Das hat eben zu dieser breiteren Öffentlichkeit geführt, dass sich europäische Museen zusehends der Forderung ausgesetzt sehen, eben sich damit auseinanderzusetzen mit dem kolonialen Erbe. Trotzdem gab es die Debatte ja auch schon mal früher, auch in Europa. Warum ist die Restitutionsdebatte, ich denke, es war so in den 80er Jahren, wieder abgebrochen?
Also Benedikt Savoy zeigt sogar, dass sie im Rahmen dieses Berichtes entdecken musste, dass ein ehemaliger Direktor von Louvre in Frankreich sogar zu demselben Ergebnis gekommen ist, wie sie die beiden in ihrem Bericht, dass man diese Sachen zurückgeben muss. Und das war schon viel früher in den 80er Jahren. Obwohl, trotzdem wurde das nicht ernst genommen. Aber wie ich schon erwähnte, das sind Belange der exkolonisierten Menschen und die hat man hier in Europa und in allgemein in Europa nicht ernst genommen. Und selbst wenn das ein Europäer gesagt hätte oder sagte, es gab auch schon Stimmen in Europa, die dagegen waren. Das ist nicht so, dass alle in Europa alles einfach begrüßt hätten. Aber die Sachen sind schon da und es muss öffentlich. Und es gibt eine rechtliche Lage, die dazu führt, dass solche Sachen nicht mehr so leicht zu veräußern sind oder beziehungsweise zurückzugeben sind. Denn einmal auf deutschem Boden wird erklärt als nationales Kulturgut und damit unveräußerlich. Und das gilt sowohl in Frankreich als auch in Deutschland. Und in Deutschland, wir haben das Föderalismus-System, das an manchen Stellen die ganze Debatte der Restitution vielleicht ein bisschen erschweren kann. Aber das ist nicht unüberwindbar. Es ist möglich, dass man zu einem guten Ergebnis kommt, am Ende wie im Fall Schomburg 1924, 1925.
In den 80er Jahren wurde sich gerade in ethnografischen Museen aktiv dagegen entschieden, Inventarlisten zu führen, gerade aus Angst, es gäbe zu viele Rückforderungen auch. Der Diskurs um die Rückgabe von Kulturschätzen wird ja jetzt eben seit dem Bericht von Savoy and Sarr sehr laut, aktiv und auch sehr bemüht geführt. Aber wirklich umgesetzt und restituiert wurde in den letzten Jahren bisher dann doch beachtlich wenig. Was sind hierfür aus Ihrer Perspektive die Gründe?
Das sind natürlich nur ein paar hunderte Sachen, die zurückgekommen sind. Aber man muss bedenken, die Sachen waren ja über ein paar hundert Jahre schon weg. Das kann man nicht so ganz einfach mal so von heute auf morgen zurückschicken. Erstens muss geklärt werden, woher wirklich die Sachen stammen. Das ist die Provenienzforschung, die sich darum kümmert, um sozusagen den Weg der Objekte nachzuzeichnen bis hin zur Herkunft, um die Fragen aufzuklären, wer überhaupt zurückbekommen kann. Dann ist die nächste Frage auf nationaler Ebene. Was wollen die Leute im Land überhaupt damit machen? Sind immer noch alle Gegenstände relevant? Das ist eine Frage, die man sich auch mal in Togo stellen muss. Aber diese Frage ist noch nicht so. Es ist noch nicht so weit. Also in dem Sinne kann man jetzt nicht einfach Sachen zurückschicken. Man muss auch ein Beispiel jetzt anführen. Damals, wo hier Kulturschätze zum Beispiel aus dem Königshaus in Berlin entwendet wurden im 19. Jahrhundert. Oder die waren knapp 5 Jahre weg, kamen sie zurück. Und man hat dafür 15 Jahre gebraucht, um überhaupt eine Verwendung dafür zu finden. Also das ist noch im europäischen Kontext. Zweitens, die Provenienzforschung läuft noch weiter. Also so viel kann man jetzt nicht alles rausgeben, aber bei einigen Sachen weiß man in etwa, wo sie herkommen. Aber das ist schon ein großer Schritt. Früher war es überhaupt nicht möglich, ins Museum reinzukommen, sich diese Sachen anzuschauen. Heute werden die Toren immer weiter. Und das ist ein ganz großer Beitrag, eine sehr positive Entwicklung. Also wir lassen uns ein bisschen mehr Zeit, dass wir mal Schritt für Schritt Sachen angehen und nicht überstürzt Sachen klären. Denn es gibt möglicherweise dann am Ende solche Entwicklungen, die dazu führen können, dass in den Herkunftsländern wieder Probleme entfachen am Umgang mit diesen Gegenständen. Und das ist ja nicht das Ziel des Ganzen, denn wichtig ist, wenn die zurückkommen, dass sie dafür sorgen, dass eine gewisse positive Entwicklung sich einsetzt und nicht wieder eine negative Entwicklung wie beim Ausgang. Und das ist aus meiner Sicht sehr geboten, dass man sich ein bisschen mehr Zeit lässt, langsam angeht. Die Leute, die diese Sachen seit über 100 Jahren bei sich hatten, sie haben sich daran gewöhnt. Sie können es auch nicht so direkt von heute auf morgen alles hergeben, plötzlich irgendwie auf dem Nix sitzen. Also wir müssen einen Weg finden, wie dieses Gespräch, wie dieses Miteinander gehen kann, rund um diese Gegenstände und auch nicht zu vergessen, darum, wie unsere Ahnen, die immer noch irgendwo im Karton oder einfach irgendwo im Dunkeln, im Staub irgendwo rumliegen, dass sie endlich auch ihre Ruhestätte finden. Das ist auch extrem wichtig.
Ja, ein ganz klassisches Beispiel in dieser ganzen Debatte ist ja auch das der Benin-Bronzen. Also als Außenministerin Annalena Baerbock und Kulturstaatsministerin Claudia Roth, ich glaube es war Ende 2022, 20 der über 1100 berühmten Benin-Bronzen an Nigeria zurückgaben, die eben in deutschem Besitz gewesen sind, wurde dies in der deutschen Politik und auch zu Teilen in der deutschen Kulturlandschaft als ein wegweisender Erfolg im Restitutionsprozess gelobt. Dass aber nur ein Bruchteil der Bronzen zurückgegeben wurde, ist das eine, das man kritisieren kann, dass die Rückgabe aber auch aus anderen Gründen stark kritisiert wurde, unter anderem von einer US-amerikanischen NGO, von Nachfahren von westafrikanischen Sklaven, die eine pauschale Rückgabe der wertvollen Benin-Bronzen ablehnten. Und ein Argument von mehreren war, dass die Benin-Bronzen in Nigeria durch die dortige Regierung nicht als Allgemeingut der Bevölkerung in den dortigen Museen zugänglich gemacht würden und in privaten Händen landeten. Generell lehnen Museen ja auch mitunter tatsächlich eine Rückgabe, zumindest eine absolute Rückgabe von Kulturgütern ab, weil die Museen in afrikanischen Ländern mitunter nach europäischen Maßstäben nicht eine adäquate Infrastruktur geben, um die sachgerechte Bewahrung von Kulturgütern zu ermöglichen. Wie schätzen Sie diese Debatte ein? Geht es da wirklich nur um einen Respekt gegenüber den Kulturgütern oder schreiben sich andere Muster fort?
Also erstens, das ist eine der Fälle, wo die Überheblichkeit vor allem steht und dass man versucht, den anderen immer alles vorzuschreiben, wie sie ihre Sachen oder ihre Probleme zu lösen haben. Das ist gerade das Problem, was wir miteinander ausdiskutieren müssen. Felwinsa hat ja seinen Begriff von Afrotopia entwickelt, um zu erklären, dass man auch den Afrikanern die Möglichkeit lassen sollte, sich selbst aus sich heraus oder aus ihrer eigenen Perspektive die Dinge zu klären und zu machen, zu erklären, sich selbst zu sehen und nicht so, wie die anderen das gerne gesehen hätten. Also, was geht die Leute jetzt an, wenn in Benin die Leute entschieden haben, dass ihre Kunstobjekte irgendwo im Palast eines Obers landen dürfen? Okay. Aber war das der Fall, war das der Vertrag vorher, dass überhaupt die Dinge irgendwo hinlanden sollten? Weiß ich nicht. Weil ich weiß ja, dass solche Rückführungen immer aufgrund eines Vertrages erst stattfinden. Was ist dort festgelegt worden? Und wieso schreit man jetzt erst nachträglich, dass es so passiert ist? Aber da kann man auch einhaken und sagen, ob der Vertrag überhaupt transparent ausgehandelt wurde. Das ist der nächste Punkt, dass bei allem die Transparenz im Vordergrund stehen soll. Aber es ist trotzdem anmaßend zu glauben, dass man von hier aus diktieren soll, unter welchen Bedingungen die Dinge oder die Gegenstände, wenn sie zurück sind, überhaupt aufbewahrt werden müssen. Oder ob sie überhaupt auch in ein Museum gehen müssen, wie hier in Deutschland oder in Europa. Man muss auch wissen, François Vergès hat herausgefunden, in Kanada zum Beispiel, dass bestimmte sogenannte Urvölker auf bestimmte Gegenstände jetzt verzichten, weil diese Gegenstände nicht einmal zum Weiterleben bestimmt waren, sondern sie waren dafür da, um da draußen den Witterungen ausgestellt zu sein, um damit einzugehen, dass sie bestimmte Unheil sozusagen mitnehmen, indem sie selbst verschwinden. So, wenn wir dieses Beispiel nehmen, ja, was wollen sie? Was will man jetzt hier in Europa? Ihr habt diese Sachen irgendwie festgehalten, davon abgehalten, ihre Funktion zu erfüllen. Jetzt, wenn die zurückkommen, dann können die Leute entscheiden, dass diese Gegenstände dann endlich ihre Funktion dann dort wahrnehmen. Und das heißt nicht, dass sie irgendwo in einem Museum landen müssen. Und überhaupt, das Museum ist nicht das, die beste Institution überhaupt, ein Wissen der Menschheit darzustellen. Wir wissen mittlerweile, es gibt noch andere MOOC-Projekte, andere Modelle, die es gibt. Felwinsa berichtet davon, welche Formen der musealen Darstellung, ob überhaupt alles als Museum bezeichnet werden muss, wie Vergès die Frage stellt, ist auch sehr wichtig mitzudenken. Also es gibt viele Möglichkeiten, Sachen zugänglich zu machen. Das müssen wir eruieren und nicht sofort sozusagen vorschreiben, sie wurden hier irgendwo in einem Museum und in einer Kühlanlage oder alles mögliche Sachen, dass das genau so sein muss, wenn sie zurückkommen. Das glaube ich nicht, dass es der Fall sein muss, aber man muss auch den Leuten die Möglichkeit geben, wie gesagt, die Dinge so zu regeln, wie sie es gerne hätten. Am Ende sind ja ihre eigenen persönlichen Gegenstände, mit denen sie umgehen wollen, weil sie sich das so vorstellen. Und das ist ihr Programm. Also ich glaube nicht, dass ein Afrikaner oder einer aus Togo hier in Deutschland irgendeinem vorschreiben würde, wie er zum Beispiel seine Familie zu führen hat. Warum denn jetzt in dieser Frage?
In Deutschland werden die afrikanischen Kulturschätze von der Stiftung Preußischer Kulturbesitz verwaltet. Bereits 1970 forderte Nigeria die Rückgabe der Benin-Bronzen mit Unterstützung des Auswärtigen Amtes, doch die Stiftung wusste das damals zu verhindern. Und die Stiftung Preußischer Kulturbesitz ist Erfindung von Juristinnen, die in den 50ern auch im Nationalsozialismus involviert waren. Der erste Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz war Mitglied mehrerer NSDAP-Organisationen und diese Verstrickungen wurden lange weder benannt, noch wurden sie bis heute eigentlich adäquat aufgearbeitet. Und diese Kontinuitäten betreffen, wie wir wissen, nicht nur die Stiftung des Preußischen Kulturbesitzes, sondern eine Vielzahl von Institutionen und Ministerien. Ich frage mich trotzdem, wie sehr beeinflusst hier gerade auch bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz womöglich die mangelnde Aufarbeitung, um die nötigen Anstöße zu den nötigen Restitutionen zu geben?
Also, das sind zwei Probleme. Erstens die innerdeutsche, sagen wir so, Aufarbeitungsangelegenheit. Aber man sieht, an jeder Stelle ist nicht nur bloß allein Deutschland oder nicht nur bloß allein die Frage der Afrikaner. Diese ganzen verschiedenen geschichtlichen Entwicklungen sind ineinander verwoben. Und das ist genau der Punkt, wo es mir ankommt. Die Aufarbeitung gerade bei diesen Gegenständen soll aus meiner Sicht weniger die Frage aufmachen wollen, wer wirklich Täter oder Opfer ist, beziehungsweise wer wo verlogen hat, sondern zu versuchen, weg von diesen ganzen giftigen Anhaltspunkten und versuchen, uns zu bewegen dahin, wo wir sagen, okay, das war schon mal gewesen, der eine hat dies, der andere hat das gemacht, aber heute 2024, wie wollen wir jetzt mit diesen Sachen umgehen? Wir haben noch die Möglichkeit, uns von diesen ganzen verschuldeten Vergangenheitsgewaltserfahrungen und so weiter zu befreien, aber in eine Zukunft uns dann hin zu projizieren, indem wir sagen, okay, lass uns mal von vorne anfangen. Diese ganzen Leute, die damals das Ganze zu verantworten haben, die leben möglicherweise die meisten gar nicht mehr. Aber wir nutzen diese Texte, solange, ihre Texte werden immer weiter benutzt, solange sie sozusagen vorteilhaft erscheinen. Und das ist der Punkt, diese Vorteilsmöglichkeiten, die sich ergeben durch diese ganzen Texte von diesen fragwürdigen Persönlichkeiten, da muss man heute, die heutige Generation in Deutschland sagen, okay, wir sehen das, dass es nicht okay war, wir möchten jetzt mal uns auf die Leute hinbewegen und gemeinsam neue Entwürfe der Zukunft schaffen. Weil sonst bleiben wir immer wieder vergangenheitsbewandt im Gespräch und irgendwann macht das müde und bringt das relativ wenig aus meiner Sicht.